in neuer Gemeinschaft. Ein Satz, den ich mal gelesen habe irgendwo, weiß aber nicht mehr wo. Das Christentum ist nicht ein Weg, wie wir gewisse Dinge tun, aber ein gewisser Weg, wie wir alles tun. Das Christentum ist nicht ein Weg, wie wir gewisse Dinge tun, aber ein gewisser Weg, wie wir alles tun. Die Apostelgeschichte finde ich etwas ganz, ganz Spannendes. Es ist gewaltig, wie uns das hineinnimmt, in eine ganz neue Zeit. Es ist ein Weltereignis passiert dort in der Apostelgeschichte. Und es hat alles verändert. Der Auslöser, klar, ist Jesus Christus. Und der Auslöser ist, was er gemacht hat am Kreuz, gestorben ist für uns, dann auferstanden ist und schlussendlich in den Himmel gegangen ist. Und dann hat er uns den Heiligen Geist gesendet. Und der soll mit uns, in uns und durch uns wirken. Das will er. Und da könnt ihr die letzte Predigt nachlesen. Da haben wir das eigentlich gut getroffen. Es ist eine Kraft, die Leben verändert und eine Kraft, die es möglich macht, das Leben zu leben als Zeuge für Gott. Und als Zeuge für die Menschen, die wir sind. Apostelgeschichte 1,18 noch einmal. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Es scheint klar, der Geist kommt und er wird euch zu Zeugen machen. Er wird euch Kraft geben, Zeuge zu sein. Und das ist hier nicht als eine Möglichkeit dargestellt, sondern das ist eine Tatsache. So ist es. Wenn ihr den Geist habt und mit ihm lebt, seid ihr Zeuge. So oder so. Und die Apostelgeschichte nimmt uns mit und zeigt uns, wie man so Zeuge ist. Wie das passiert. Apostelgeschichte 2, die Verse, die wir ausgelassen haben bis jetzt, die kommen dann am Pfingsten. Wie der Geist genau kommt, der Christian wird darüber reden. Letztes Mal haben wir über die Kraft vom Heiligen Geist geredet, oder die Kraft von etwas ganz Neuem, die neue Kraft. Und heute reden wir über die neue Gemeinschaft. Ganz ein wichtiges Thema. Die neue Kraft, die hat Jerusalem völlig durcheinander gebracht. Und dort hat Paulus müssen herstehen und ihnen erklären, um was es hier geht mit dieser neuen Kraft. Das haben wir im Kapitel 1. Und dann vor allem hier im Kapitel 2. Nachdem der Geist ausgegossen worden ist. Und dann redet er und gibt Zeugnis über die neue Kraft, die im Geist jetzt da ist. Wo Petrus zum Schluss kommt von dieser Predigt, von diesem Zeugnis, da sagt er etwas Erstaunliches, oder passiert etwas Erstaunliches. Apostelgeschichte 2, 36 bis 37. So wissen nun, klappt es mit dem Ding, ja. Okay. Also ihr seht, der Teil, den ich dort möchte daraus reden, seht ihr ab und zu wieder, und dann kommt eben der Vers dafür, wo wir jetzt gerade drüber reden. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Zu einem Herrn und Messias gemacht hat. Da sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, ihr Männer, was sollen wir tun? Fantastisch. Petrus hat gepredigt und es geht ins Herz und sie sagen, was müssen wir machen? Das ist genau das, was ich mir wünsche. Immer, wenn ich predige. Dass das passiert. Aber der Petrus hat es nicht in seiner Hand gehabt. Der Paul Amacker kann das nicht. Und eigentlich kein Prediger. Es kann nur der Geist Gottes wirken. Das ist die neue Kraft. Dass der Geist an Herzen wirkt, dass man sagt, jetzt will ich etwas ändern. Jetzt darf etwas geschehen. Gott, was soll ich tun? Und dann, ab Vers 28, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Paulus sagt also, der erste Schritt, den ihr tun müsst, die Buße, kehret um. Das ist Bekehrung, Umkehr. Das ist auch das, was heute gilt. Das Erste, was wir tun müssen, ist umkehren und zu Gott kommen. Und dann kommt er zu uns. Und dann kommt der Geist zu uns. Es gibt ja immer wieder Theologen, die fragen, ist denn durch bei der Ausgießung, haben die Jünger der Tier eine Bekehrung erlebt oder was? Und ich habe ja letztes Mal gesagt, nein, die haben sich eigentlich schon eine Bekehrung bekommen in Johannes 20, wo Jesus sie nimmt und ihnen der Ruach gibt, der Atem Gottes. Weil sie haben dort in der Apostelgeschichte bei der Ausgießung kein Buße da. Sie haben das vorher schon gemacht. Sie haben vorher ihr Leben schon Gott gegeben. Dort ist Kraft gekommen. Und da ist der Geist gekommen, aber für sie hat es eine Veränderung gegeben, vor allem in dem, wie sie reden. In dem, wie sie handeln, in dem, wie sie vorwärts gehen im Geist. Aber da sind 3000, wie wir gelesen haben, wo mindestens offen waren und wollten etwas Neues erleben. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2,41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugefügt. 3000 an einem Tag. Und die haben offensichtlich Buße da und haben sich taufen lassen. Wir lesen aber dort nichts. Zum Beispiel von einem Geisteswind, von Feuerflammen. Wir lesen nicht mal etwas von Zungen oder von anderen Sprachen. Und ihr werdet das sehen, durch die ganze Apostelgeschichte. Der Geist Gottes handelt und wirkt unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Aber immer, immer mit dem gleichen Ziel. Immer Gemeinschaft und Rettung. Oder Rettung und Gemeinschaft. Rettung und Gemeinschaft. Immer. Aber wie das genau geht und wie das läuft, das kann sehr unterschiedlich sein. Und wir sind gefährdet, wenn wir sagen, ja, genau so ist es, so muss es immer sein. Was immer ist, für Paulus klar ist, wer Buße tut, der lässt sich taufen. Das ist für ihn klar. Wer Buße tut, der lässt sich taufen. Tut Buße und tauft euch. Und ich glaube, das können wir daraus lernen, auch für uns als Gemeinde. Es gibt so Sachen, die sind immer ein bisschen ähnlich oder gleich eigentlich. Und dann gibt es viele Sachen, die sind unterschiedlich, je nach Situation. Israel hat keine Vermischung wollen. Israel war sehr strikt gegenüber den Heiden, die außerhalb vom Land. Keine Verbindung. Es hat ein Riesenproblem gegeben mit den Jüngern, wo Jesus mit dieser Frau einen Brunnen redet, dieser Samariterin. Und Jesus ist sogar ein Stück weit mitgegangen mit dem, dass er auch dort zu dieser Samariterin gesagt hat, oder zu dieser Frau einen Brunnen, schau, ich bin nicht gekommen für euch, ich bin gekommen für Israel. Und sie sagt ja dann, ja, aber Geld, die Hunde dürfen auch noch ein Brasmal haben. Und er hat ein Stück weit mit dem sogar auch mitgemacht. Und doch mindestens nach dem Missionsbefehl und ganz sicher ab Apostelgeschichte 1 ist es klar, der Fokus ist jetzt die Welt. Und nicht mehr nur ein Volk. Und ich finde es interessant, wie das hier geht, denn in der Apostelgeschichte 2, 8, wo die Ausgießung war. Und da sagen die Leute, und wie hören wir sie? Ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Da haben sie gesagt, wir hören, was die reden, in unserer Mundart. Die dort bei der Ausgießung dabei waren. Und wisst ihr, das ist ganz interessant, dass sie 18 verschiedene Völker und Sprachen, die dort erwähnt sind. Von den Parther und Meder, Ägypter, Römer, Kreter bis hin zu den Araber, alle haben gehört. 18 verschiedene Sprachen und Völker. Und sie sagen, Vers 11, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Die gehört haben, haben dann wahrscheinlich eben auch gesagt, jetzt wollen wir mit ihnen gehen. Und die haben den Bus da und haben sich taufen lassen. Und so sind 3000 an einem Tag hinzugekommen, grossartig. Das ist Erweckung. Was sind die Grosstaten, die sie gehört haben? Wahrscheinlich das Kreuz. Du verstehst, Himmelfahrt. Das sind die Grosstaten Gottes. Und jetzt haben sie ihr Leben Gott gegeben. Und versteht ihr, das ist das Neue in der Gemeinschaft. Das ist etwas ganz anderes als vorher. Und das braucht ein Paradigmenwechsel. Ein neues Denken, ein Umdenken für Israel in besonderer Weise. Jetzt gehören andere dazu. Nicht nur wir, es sind jetzt die ganze Welt. Das ist jetzt eine neue Gemeinschaft. Und diese neue Gemeinschaft nennt sich Gemeinde. Gemeinde. Und das ist das, wo der Heilige Geist wirkt. Und das ist das, wo er wirkt, nicht durch ein neues Programm, nicht durch eine interessante, innovative Aktion. Er wirkt im Herz von jedem Menschen. Und ruft ihn zu einer neuen Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, die zeigt sich nachher hier in der Apostelgeschichte. Gemeinde im Alltag. Wie geschieht das Gemeindeleben? Was können wir daraus herausnehmen aus der Apostelgeschichte, die für uns interessant ist? Und da gibt es ein paar Sachen, und ich würde sie bezeichnen, gerade jetzt aus dem Abschnitt, den wir heute anschauen. Es ist das WWW. Es sind die 3 W, die ganz wichtig sind. Du wirst dich schwerlich einloggen können ins Gemeindeleben ohne das WWW. Und es ist nicht World Wide Web oder was immer. Wir wollen schauen, was es ist. Was ist wichtig? Wer ist wichtig? Und wenn? Ist wichtig. Und die 3 Sachen wollen wir ganz kurz anschauen. Das erste W, was ist wichtig? Das erste, was in der Gemeinde passiert, ist nicht strategische Sitzung. Es ist nicht eine Gründung von einem Verein. Es ist nicht organisatorische Belange. Das erste, was passiert, ist nicht ein Bauprojekt. Und ich sage nicht, die Sachen sind falsch und nicht gut. Im Gegenteil, die sind gut. Aber es macht die Gemeinde nicht aus. Was die Gemeinde ausmacht, ist etwas anderes. Was der Heilige Geist wirken will in der Gemeinde, ist etwas anderes. Und da sehen wir Apostelgeschichte 2, 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. und in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind drei Sachen hier, die aufgeführt werden, die wichtig sind. Und wo in der ersten Gemeinde klar ist, einfach als Fundament dasteht. Drei Sachen, und ich möchte über das kurz sagen. Gemeinschaft in der Lehre ist das Erste. Und ich glaube, das ist nicht Zufall, dass der Geist Gottes in der Wiedergabe von den Ereignissen von der Apostelgeschichte, von der ersten Gemeinde, es genau so gemacht hat, dass es in dieser Reihenfolge kommt. Zuerst kommt sie verharrten in der Lehre. Was haben die, also nicht irgendeine Lehre, sondern in der Lehre der Apostel. Was haben die Apostel können lehren? Sie haben nur das Alte Testament gehabt. Und das, was sie gehört haben und gelehrt haben von Jesus. Und das haben sie weitergegeben. Und das ist immer wieder verkündet worden. Und dann haben sie es ja genommen und haben es dann aufgeschrieben. Sie haben natürlich auch einen grossartigen Lehrmeister gehabt, der Heilige Geist, der sie geführt hat und gelehrt hat. Aber die anderen haben ja das auch gehabt, der Heilige Geist. Und die hätten ja jetzt können sagen, was wollen die Apostel uns lehren? Ich habe selber Geist, braucht ihr nicht? Ich kann ja auf den Geist selber hören, oder? Aber interessant, dass die Bibel hier die Lehre an die Apostel bindet. Und sagt, nein, sie haben gelehrt die Apostellehre. Das, was sie aufgeschrieben haben oder was andere später aufgeschrieben haben und dann zum Neuen Testament geworden ist. Und so bindet die Bibel das Wort Gottes klar. Alles die Lehre an die Apostel. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir heute uns auf das Wort verlassen und uns daran binden. Und darum ist die Bibel heute ein verbindliches Lehrmittel für die Gemeinde. Und wir können schon sagen, ich habe den Heiligen Geist, ich habe selber. Aber es geht nicht über die Bibel raus. Es geht nicht über das Wort Gottes raus. Es muss da drinnen bleiben. Und der Geist ist uns gegeben, um das besser zu verstehen. Um besser in sein Wort hineinzukommen. Und auch heute sollten wir uns an die Apostellehre halten. Eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinschaft im Wort Gottes. Das ist ganz, ganz klar. Eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinschaft im Wort Gottes. Und darum bin ich überzeugt, dass wir aus erster Linie das Wort Gottes immer wieder studieren müssen, das Wort Gottes immer wieder lesen müssen. Und da möchte ich euch ermutigen, das wirklich zu machen. Und dass dann der Geist Gottes euch führen kann in das hinein und ihre Tiefe erfahren. Oh, so grossartig ist das Wort. Apostelgeschichte, das ist noch interessant. Apostelgeschichte 6, 7. Ganz, hört ganz gut. Und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrten sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Das Wort Gottes hat zugenommen. Und fast parallel dazu scheint wie irgendwie in Bezug dazu, nimmt auch der Glaube zu, kommen auch Gläubige hinzu. Und darum glaube ich, dass das Wort Gottes muss klar verkündet werden, damit auch neue Menschen hinzukommen. Seid Zeugen, redet von den Grossdaten Gottes. Nach der Lehre der Apostel. Und ich glaube, es kommt nicht ungefähr, dass wir in der Chrischon Amriswil hier sehr viel Wert darauf legen, dass wir das Wort Gottes klar und sauber und wirklich auch im Gesamten, im Kontext verkünden. Im Zusammenhang. Weil wir glauben, es ist wichtig. zwar Gottes unter der Führung vom Heiligen Geist. Und das, wo uns das auftut. Und das ist für jede Gemeinde wichtig, die klar stehen und auch vorwärts gehen. Aber das ist nicht nur für die Gemeinde wichtig, das ist für dich, das ist für mich, das ist für unser persönliches Leben wichtig. Dann haben wir Josua 1,8. Dieses Buch des Gesetzes, damals ist es um das Alte Testament gegangen. Heute aber können wir sagen, geht es um die ganze Schrift, um, die ganze Wort, um das ganze Wort Gottes. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach diesem allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Seht ihr, wie das zusammenhängt? Habt das Wort in dir reichlich. Und dann geschieht auch etwas. Und dann wirst du Erfolg haben. Du wirst dein Ziel erreichen. Aber es ist gebunden an das Wort. Ich kann euch nichts Besseres anbieten, als euch immer wieder zu ermutigen und zu ermutigen, lesen das Wort Gottes. Studieren es, lernen es auswendig. Nehmt euch Zeit mit der Bibel. Nehmt euch Zeit in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Unter der Führung von dem Geist im Wort Gottes. Harret aus in der Lehre der Apostel. Und der Geist wird euch in das Wort hineinführen. Gemeinschaft ist das Zweite. Gemeinschaft im Wesentlichen. Schaut, sie verharrten in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes. Sie hatten die Lehre gehabt und sie hatten das Brechen vom Brot gehabt. Sie hatten das Abendmahl gefeiert in der Gemeinschaft. Ich glaube, immer, wo wir das Abendmahl feiern, erinnert es uns ja an Jesus. So hat er es eingesetzt. Denkt an mich, wenn ihr das nehmt. Und was war es? Nämlich als Fundament, dass wir leben, weil er gestorben ist, weil er sein Blut vergossen hat. Das ist das Fundament. Und darum heisst es, sie bleiben in dieser Gemeinschaft. Sie haben sich immer wieder daran erinnert. Als Fundament von ihrem Glauben und als Fundament von ihrer Gemeinschaft. Gemeinschaft passiert immer über das. Über das, was Jesus gemacht hat. Ah, man kann im Fußballverein Gemeinschaft haben, aber da geht es um einen Bau, oder? Aber Christen nicht. Christen haben Gemeinschaft wegen Herr Jesus Christus. Und daran haben sie festgehalten. Immer wieder Brot brachen. Immer wieder daran erinnert. Vielleicht unterschiedlich gefühlt, unterschiedlich gedacht, unterschiedlich gehandelt, aber Gemeinschaft gefunden in Christus. Und wenn ich in den Philippinen bin, gehe ich zu den Philippino-Christen und wir finden Gemeinschaft genau in dem, was Christus gemacht hat. Und es ist auch es immer wieder daran denken, dass ich selber nicht bin. Dass meine Gemeinschaft auf einem anderen beruht. Und das führt zum nächsten Punkt, Gemeinschaft im Gebet. Sie verharrten in den Gebeten. Sie sind im Gebet gesehen. Das sind die drei Sachen. Es gibt nichts, was so sehr zeigt, wie mein Herz ist und wie mein Verstand ist, wie mein Gebetsleben. Wisst ihr, ich weiss, Gebet ist ein Bekenntnis, dass ich abhängig bin. Wenn ich bete, sage ich eigentlich, Gott, ich brauche dich. Ich kann selber nicht. Das ist ein Bekenntnis von meiner Abhängigkeit. Und Menschen, die nicht beten, sagen eigentlich mit anderen Worten, ich kann. Ich kann selber. Und darum glaube ich nach wie vor, Gesundheit vor einer Gemeinde zeigt sich am Gebetsleben von einer Gemeinde. Und es tut mir leid, das zu sagen. Ich glaube nicht, dass wir sehr weit vorstehen. Es hängt nicht an der Begeisterung, die wir haben, über bestimmte Ereignisse. Aber wie tief ist Christus wirklich zentral in meinem Herzen? Und wie viel Zeit verbringen wir im Gebet? Und wie oft muss man müde, damit wir unsere Gebetszeiten können mit ein paar Leuten füllen? Denken Sie darüber nach. Die zweite W, was ist wichtig? Hier kann man natürlich sagen, was ist wichtig? Es ist ganz sicher in erster Linie unser Herr Jesus Christus, der zentral muss sein. Und das ist grossartig und das passiert auch. Aber hier geht es jetzt auch noch um die horizontale Gemeinschaft. In Apostelgeschichte 2, 44, 45 heißt es, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Es ist heute sehr modern, unter den Gläubigen zu sagen, ich brauche nicht unbedingt Gemeinde, ich kann allein glauben. Ja, wir können allein glauben, aber wir brauchen Gemeinde. Ihr Lieben, da sage ich absolut Nein zu solchen Aussagen. Warum? Weil die Bibel absolut Nein sagt. Es gibt so viele Sachen an Verheißungen, an Aufträgen, die wir nicht ausführen können, ohne miteinander. Gemeinde und Gemeinschaft ist absolut nötig. Und hier kommt das zum Vorschein. Sie haben alles zusammen gehabt. Sie haben alles miteinander gehabt. Heisst das, eben doch ein Kommunismus in Reinform, oder? Wir teilen alles. Nein, das ist nicht die Idee. Es ist ein grosser Unterschied, was die Welt macht oder was Jesus macht in Bezug auf Gemeinschaft und vor allem auf Helfen. Und ich habe auch gelesen von den Kommunisten zum Beispiel, wo sie sagen, weil sie einen alten Mann getroffen haben unterwegs, hat einer gesagt, hat ihm gerade eine neue Kleidung gegeben, und gesagt, hier eine neue Kleidung für dich, alter Mann. Das ist der Kommunismus. Wir helfen den Leuten. Und sein Gast hat gesagt, ja, und Christus, er gibt einen neuen Menschen in eine alte Kleidung. Das ist das Christentum. Da kommt ein neuer Mensch in eine alte Kleidung. Und um das geht es eigentlich. Es ist nicht, was die Welt ist. Und hier glaube ich, es geht auch nicht darum, dass wir alles klar zusammen haben. Das ist in Apostelgeschichte 5, da kommt das klar vor. Wo es heisst, nein, du kannst dein Besitz kannst du gut verwalten, selber. Aber hier sind was? 3000 hinzugekommen. 3000 von vielleicht 18 verschiedenen Nationen und Sprachen, die als Gäststürze waren. Besuch sie vielleicht in Jerusalem gesehen. Jerusalem war eine pulsierende Stadt. Und jetzt sind die zum Glauben gekommen und haben gesagt, ich muss mehr hören von dem. Ich kann nicht zurück, ich muss hier bleiben. Und die Gläubigen haben gesagt, gut, komm, wir helfen denen. Wir müssen denen helfen. Und dann haben sie zusammengelegt und dann haben sie geholfen. Ich glaube nicht, dass es ein neues Finanzprogramm hat gegeben, sondern dass der Geist in den Herzen gewirkt hat, dass die Gläubigen haben für die anderen Gläubigen geschaut. Um das ist es gegangen. Und das können wir auch noch mal sehen, Philipper 2, 3 und 4. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmessucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und das ist der neue Gedanke, der neue Gemeinschaft, wo man füreinander schaut. Wo man das Interesse hat füreinander. Und das ist gemeint. Das dritte W vom WWW. Wann? Wenn ist das wichtig? Ein Mann ist mal nach der Gemeinde, wo er aus der Kirche, oder wo vor der Kirche gestanden ist, hat eine Person gefragt, die aus der Kirche gekommen ist, ist Predigt schon geschehen? Nein, hat er zur Antwort bekommen. Sie ist gesprochen. Aber jetzt muss sie noch geschehen. Ist die Predigt schon geschehen? Nein. Sie ist gesprochen. Aber jetzt muss sie noch geschehen. Was auffällt, dass eigentlich in der Apostelgeschichte und vor allem auch in dem Abschnitt, wo wir heute anschauen, dass es eigentlich um ein fortwährendes, tägliches, Moment für Moment Angelegenheit geht. Schaut, das Christentum ist nicht ein Weg, wie wir gewisse Dinge tun, aber ein gewisser Weg, wie wir alles tun. Und um das geht es. Sie verharrten aber, Vers 42, sie verharrten eben in der Lehre, in dem Brechen vom Brot, in der Gemeinschaft, vom Gebet. 43, es kamen aber über jene Seelen Furcht. Das ist eine angehende Gottesfurcht, ist hier gewachsen. Der Geist war am Wirken, hat Herzen berührt. Gottesfurcht ist gekommen, Zeichen, Wunder sind passiert. Vers 44, alle gläubig geworden, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Jetzt teilt man, das ist nicht etwas, wo man so da, sondern das hat man zusammen gemacht. Man ist zusammen gewesen, man hat zusammen geschaffen. Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Gebet. Täglich sind sie zusammen gewesen. Täglich haben sie gebetet. Und da ist nicht darum gegangen, mal zwei Stunden, einmal in der Woche oder vielleicht, wenn es dann halb Pech ist, einmal im Monat, wo man zu der Gemeinde kommt. Es war eine verbindliche Gemeinschaft, wo man miteinander gelebt hat, miteinander austauscht hat, wo man miteinander geteilt hat. Es war ein Lebensstil. Vers 5. Es ist nicht nur dann passiert, ganz am Anfang von der Gründung der Gemeinde. Vers 5, Kapitel 5, also später. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Sie haben weitergemacht, immer und immer und immer wieder. Das Christentum ist nicht ein Weg, wie wir gewisse Dinge tun, aber ein gewisser Weg, wie wir alle Dinge tun, wie wir alles machen. Ich denke halt, dass so, wie wir manchmal reden, auch ein bisschen zeigt, wie wir denken. Ich gehe in die Gemeinde. Und wir denken dann manchmal auch, etwa so, wie wenn ich sage, ich gehe auf den Merit. Ich gehe ins Einkaufszentrum. Oder? Aber das soll es eben nicht sein. Die Gemeinde ist eine Realität, die täglich muss gelebt werden. Kommen wir zum Schluss. Es gibt zwei unterschiedliche Gewächse, die aber auf eine Art ganz Ähnliches brauchen. Da ist der Redwood Baum. Ein riesiges Ding. Kennt ihr sie? Und da ist ein Pilz. Pilz ist absolut klein gegenüber Redwood Tree. Aber was wichtig ist für beide, sind die Wurzeln. Das ist ausschlaggebend. Der Redwood Baum ist riesig. Aber wisst ihr, dass der eigentlich bei einem scheinbar völligen nicht so starker Wind kann umgekehrt werden. Der Redwood-Baum sieht stark aus, aber ist eigentlich nicht stark. Der Redwood-Baum hat oberflächliche Wurzeln. Und wenn ein Wind kommt, muss nicht orkanmässig sein, geht er. Was ihn stehen lässt, ist, dass seine Wurzeln sich verwurzeln mit den anderen. Er ist verwurzelt mit den anderen. Und er steht immer meistens zusammen mit anderen. Nicht allein, nicht allein. Und darum kann er so stark werden und so hoch gehen. Wenn ihr den Pilz nehmt, der Pilz hat ein riesiges unterirdisches Wurzelgeflecht. Eigentlich ist das Wurzelgeflecht der Pilz. Und wenn der Pilz rauskommt, ist das nur die Frucht. Aber interessant ist, dass das Wurzelgeflecht alles beeinflusst. Darum herum. Das Pilz, Wurzelgeflecht, ich glaube, wir nennen es auch Mykorrhizen. Mykorrhizen? Habt ihr das schon gehört? Mykorrhizen? Ein Artikel in einem Fachblatt habe ich gelesen, durch die Partnerschaft mit Mykorrhizen, und da geht es jetzt zum Beispiel um Wein, können die Reben so widerstandsfähig gegen den Befall von Parasiten werden, dass Pestilenz nahezu... nahezu überflüssig würde. Also wir müssen nicht mehr, handeln, irgendwie spritzen, oder? Genau da. Zudem wird auch die Weine gehaltvoller, gesünder und einfach besser. Die Welt von heute sähe ohne Mykorrhizen ganz anders aus. Oder ohne die Pilze. Der Pilz macht etwas Gewaltiges. Er beeinflusst seine Umwelt. Und zwischen ihnen kommt einer raus, den können wir essen. Aber manchmal essen, nicht immer alle. Und ich glaube, dass wir Christen genau das müssen tun. Wir müssen schauen, dass wir ein gutes Fundament haben, eine gute Wurzel haben. Und ihr habt es gehört, in der Apostelgeschichte wird es uns gezeigt. Bleib verharr im Wort. Verharr, indem das Christus wirklich ins Zentrum kommt. Verharr im Gebet. Und ich glaube, dann werden wir Wurzeln haben, wo andere auch beeinflussen. Es wird in unserem Umfeld besser werden. Wir werden unser Umfeld beeinflussen. Und wir werden können stark sein, stehen, miteinander, wenn wir verwurzelt sind zusammen. So bin ich tiefst überzeugt, in der neuen Gemeinschaft hat der Heilige Geist uns vereint, damit wir stark stehen können in einer Welt, die es braucht. Und unseren Einfluss können wir so nehmen und Gottes Größe, Gottes Stärke, Gottes Liebe, Gottes Ehre demonstrieren, indem wir Zeugen sind. Und das Resultat, 2,7, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das war dort das Ergebnis. Ein bisschen später ist es noch mal anders gekommen. Es ist noch eine Verfolgung gekommen, nur mal, dass ihr wisst, dass das auch noch kommt. Aber. Ist die Predigt jetzt fertig? Nein, sie ist gesprochen. Aber sie muss jetzt noch geschehen. Und geschehen können sie jetzt, indem wir zusammen beten. Durch sein Wort. Das Wort sagt eigentlich, wenn wir bekennen mit unserem Mund, wird es unserem Herz werden. Und darum schlage ich vor, dass du jetzt einfach eine Zeit nimmst, wo du für dich ein Bekenntnis machst. Gerade da, an dem Platz, wo du bist. Einfach für dich. Aber mach es doch vielleicht ein bisschen laut. Nicht laut, dass der Nachbar es gehört. Aber ich kann es. Red, sag's, bekenn's mit deinen Lippen. Wenn wir mit unserem Mund bekennen, wird etwas in unserem Herz. Und vielleicht nimmst du jetzt einen Moment, wo du sagst, Heiliger Geist, du sollst alles haben von mir. Ich will in deiner Kraft leben. Und ich will in der neuen Gemeinschaft leben. Und ich mache jetzt einen Entscheid. Ich lebe in dieser Gemeinschaft. Ich gebe mich für die Gemeinschaft. Ich lebe für die Gemeinde. Die Liebe. Kannst du das machen? Komm in einen Moment.